Wir wohnen als Familie hier in Zrinach in so einem Quartier, wo es Blöcke hat, Mehrfamilienhäuser. Und in der Mitte hat es dann so einen Rasenplatz und Spielplatz. Und weil wir Parterre-Wohnung haben, kommen wir immer mit über, was bei den anderen Familien so ein bisschen läuft, vor allem was die Kinder für neue Spielsachen haben. Und wir beobachten das interessante Phänomen, dass wenn eine Familie etwas Neues hat, dass kurze Zeit darüber runter, die anderen das auch haben. Und dann war es letztens so wie, gewesen, dass die Nachbarsbuben, die etwa in diesem Alter sind, von unseren Buben, die haben so einen riesigen neuen Plastiklastwagen gehabt, den wir irgendwie auseinanderklappen können. Und unsere Jungs waren hell begeistert gewesen und sind zu uns gekommen und gesagt, wir brauchen das, wir wollen das unbedingt. Und meine Frau und ich haben ihnen dann versucht zu erklären, dass wir glauben, dass sie das nicht so lange wird glücklich machen. Weil wir wissen, mit was sie im Moment gerne spielen. Und das sind nicht Plastiklastwagen, sondern Lego. Und wir haben dann versucht zu erklären, dass sie nicht lange Freude werden haben an diesem Geschenk. Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass wir Eltern das mit unseren Kindern ja häufig machen. Alle, die selber Eltern sind, wissen das. Vielleicht schon ein bisschen länger her, aber das ist doch oft so, dass man versucht, den Kindern zu erklären, dass der erste Wunsch, den man gerade so verspürt, vielleicht nicht der ist, der einem auf die lange Sicht glücklich und fröhlich macht. Und die Kinder haben ja Mühe, das zu verstehen. Und dann wird man erwachsen. Und irgendwie haben wir dann die Ansicht, dass wir jetzt ganz genau wissen, was uns glücklich und fröhlich macht. Dass wir beurteilen können, was wir brauchen. Weil, ja, jetzt sind wir ja nicht mehr Kind. Und jetzt wissen wir ja, was wir brauchen für unser Glück. Und dazu kommt, oder, wir leben in so einer Zeit, wo man so Sätze hört wie folg deinem Herz und glaub an dich und leb dein Leben und leb deine Träume. Und das sagt damit aus, dass du als Einzelperson in dir innen ganz genau weißt, was du brauchst, was dich glücklich macht, wo du Erfüllung findest, wo du Sinn im Leben findest. Und ich denke, wir alle kennen das. Egal, ob wir uns Christen nennen oder nicht, egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. Dass es so Sachen gibt in unserem Leben, wo wir denken, wenn wir das hätten, dann wären wir wirklich glücklich. Wenn wir diese Ausbildung hätten oder wenn wir diesen Karriereschritt gemacht hätten oder wenn wir endlich einen Partner hätten oder endlich Kind hätten oder endlich so und so viel Kind hätten oder endlich die Ausbaustufe, die unserem Häuschen hätten, dann wären wir doch glücklich. Und all diese Sachen sind nicht verkehrt, all diese Sachen sind nicht falsch. Nur die Frage ist, hinter all dem, ist es wirklich das, was unsere Seele, was unser Innere, was unser Herz braucht, zum Frieden haben, zum Ruhe finden, zum Glück finden. Wir beschäftigen uns in den nächsten paar Wochen mit dem zweiten Kapitel vom Markus-Evangelium. Ich habe ja gesagt, wir haben Anfang des Jahres mit dem angefangen, dass wir immer mal wieder so ein Kapitel rauspicken, ein paar Predigten darüber, denn wenn ich gerade nicht weiss, über was anderes predigen, beschäftigen wir uns mit dem Markus-Evangelium. Nein, das ist nicht wegen dem. Es ist, weil es um gute Nachrichten geht. Und das ist die Grundlage von dem, was wir glauben. Und gute Nachrichten ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und dass er gestorben ist und auferstanden ist. Von dem haben wir gerade an Ostern gehört. Aber gute Nachricht ist auch, dass Jesus Begegnungen gehabt hat mit ganz vielen Menschen. Und alles, was er gemacht hat auf dieser Welt, jede Begegnung, die er gehabt hat, alles, was er gesagt hat, jeder Menschen, dem er begegnet ist, hat immer gute Nachrichten gehabt. Und das gilt auch für heute Morgen. Wir machen uns wieder auf die Suche nach guten Nachrichten. Und Jesus in dieser heutigen Geschichte, die wir eben schon mal gesehen haben, dass ihr ein bisschen wisst, um was es geht, spricht mindestens 3 verschiedene Gruppen an. Personengruppen oder auch Einzelpersonen. Und diesen Gruppen wollen wir ein bisschen nachgehen und hören, was Jesus ihnen zu sagen hat. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass Jesus auch dir etwas zu sagen hat. Dass Jesus in dein Leben, in deine Situation kann reinreden. Heute an dem Morgen, in dem Moment. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Um was geht es da? Jesus ist ja in Bethlehem geboren, dann in Nazareth aufgewachsen. Das ist im Norden vom heutigen Israel. Und ist von Nazareth dann noch etwas weiter gegangen, nämlich auf Kapernaum, das ist nochmal etwa 50 Kilometer weiter, und hat dort so ein bisschen sein Lager oder seine Basis aufgeschlagen. Und er hat ziemlich für Aufsehen gesorgt in Kapernaum mit seinen Wundern und hat dann angefangen, so Leute in seine Nachfolge zu rufen, hat man ihm gesagt. Schüler hat er angefangen. Das sind zum Beispiel eben der Simon und Andreas. Der Simon hat man später Petrus gesagt. Und Brüder Johannes und Jakobus, Söhne von Zebedäus. Und mit diesen ersten Jüngern hat Jesus dann mal so ein Rundreisli gemacht, ist in andere Dörfer gegangen und kommt zurück auf Kapernaum. Und anscheinend ist der Ruf ihm schon vorausgeeilt und die Leute haben gehört von seinen Wundern und haben ihn sehen und hören. Und darum war es ein Riesenzeug, Menschenauflauf, ganz viele Leute dort in dem Haus, wo er war. Wahrscheinlich war es ein Haus von jemandem von seinen Jüngern, vielleicht das Haus von Simon und Andreas oder das Haus von Zebedäus, wie hier bei der Chosen. Das kann alles gut sein. Und dann heisst es Folgendes, und ich lese jetzt mal einen Teil vor, Markus 2, Vers 2 bis 5, dort heisst es: Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die erste Person, die wir uns näher anschauen, ist sozusagen die Hauptperson, der Gelähmte. Oder ich sage dem mal, das ist der Hilfesuchende. Das ist die erste Gruppe. Oder die erste Person, die Jesus hier anspricht. Und es ist spektakulär, oder? Der Mann platzt mit Hilfe seiner Freunde mitten in eine Predigt von Jesus rein, ungefragt. Und die Sache scheint klar zu sein, oder? Der Mann ist gelähmt, er kann nicht laufen. Man hat gehört, Jesus kann Wunder tun. Also, sie bringen ihn zu Jesus. Und was erwarten sie? Ja, sie erwarten natürlich, dass Jesus den Mann heilt. Was denn sonst? Und Jesus scheint aber nicht ganz zu verstehen. Weil wo sie den Mann vor ihm runterlassen, sagt Jesus zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt, wenn ich dabei gestanden wäre damals, und vielleicht wäre es dir auch so gegangen, hättest du dir vielleicht gedacht: Ja, Jesus, Moment mal, du siehst doch, dass der Mann ein grösseres Problem hat als seine Sünden. Also ich meine, das Thema Sünde kann ja schon ein Thema sein, aber über das können wir auch ein bisschen später reden. Über das kannst du dich später kümmern. Sein erstes und wichtigste Problem ist doch, dass er gelähmt ist. Und genau das ist der Punkt. Jesus sieht tiefer. Jesus nimmt noch mehr wahr. Und was Jesus mit dem Satz sagt, ist, dass zu dem Mann: Du hast noch ein grösseres Problem. Du hast tatsächlich noch ein grösseres Problem, als dass du gelähmt bist. Nämlich, du hast ein Problem mit deinen Sünden, so sagt Jesus da. Und ich weiss nicht, wie du es so hast mit dem Thema Sünden, aber über das müssen wir schnell reden. Was verstehen wir unter Sünden? Weil, sind wir ehrlich, in unserer Zeit, in unserer Kultur, braucht man das Wort Sünde ja eigentlich kaum mehr. Und wenn, interessanterweise ja fast in einem positiven Sinn. Oder man redet von Schocke, dass das eine kleine Sünde ist. Oder man redet so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen geheimnisvoll, fast positiv von einer Sünde, von etwas Verstecktem. Dann in christlichen Kreisen, Christen, die, wenn sie das Wort Sünde hören, denken oftmals schnell an so Tatsünden, so die klassischen moralischen Sünden. Lügen, Stellen, Ehebruch, Mord, all die Geschichten. Aber wenn Jesus hier von Sünde redet, braucht er das Wort Hamartia. Und das bedeutet nichts anderes wörtlich als, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, Zielverfehlung. Wenn man ein Ziel verfehlt, wenn man sich etwas vornimmt, wenn man etwas anpeilt, wenn man etwas anstrebt und das verfehlt man, dem sagt Jesus Sünde. Und sofort stellt sich die Frage, ja, was ist denn eigentlich das Ziel von einem Leben? Was ist das Ziel von einem Leben für Menschen? Und wenn man das anschaut in der Bibel, dann hat Gott den Menschen geschaffen für Beziehungen. Das ist das erste und das wichtigste Ziel in unserem Leben. Gott schafft den Menschen für Beziehungen. Beziehung zu sich selber, zu Gott und zu Menschen. All das ist in dem Ziel drin. Und wenn Jesus jetzt davon redet, von Sünde, dann redet er davon, dass die Beziehungen nicht in Ordnung sind. Wenn die Bibel von Sünde redet, redet sie immer primär zuerst einmal von Beziehungen. Sünde hat immer damit zu tun, dass Beziehungen zerbrochen sind, dass Beziehungen nicht heil sind, dass innerliches zerbrochen ist. Und nicht primär mit moralischen Sünden. Und wenn Menschen nicht nach Gott fragen in ihrem Leben, dann haben sie das erste und das wichtigste Ziel in ihrem Leben verpasst. Für das ist der Mensch geschaffen, dass er nach Gott fragt. Und wenn Menschen nicht an Gott denken, dann ist das die grundlegendste und wichtigste oder sagen wir schlimmste von allen Sünden. Der russische Autor Alexander Solzhenitsyn hat es mal so formuliert, er hat gesagt, Atheismus ist das Grundübel unserer Zeit. Die Menschen haben Gott vergessen. Und das ist der Grund für die Probleme des 20. und wir fügen gerade an, des 21. Jahrhunderts. Das Problem ist, die Sünde ist, wo Jesus hier anspricht, dass das Ziel vom Leben verfehlt wird, dass verpasst wird, nach Gott zu fragen, dass verpasst wird, auf Beziehungen zu achten. Über das redet Jesus in dem Moment. Und alle anderen Sünden, die wir so normalerweise als Sünden bezeichnen, folgen aus dieser Ursünde, dass Menschen Gott vergessen haben. Und Jesus wird jetzt eigentlich dem Mann klar machen, dass er eigentlich in dem Moment zu wenig erwartet. Er wird ihm klar machen, dass wenn er nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, sich wünscht, dass er körperlich geheilt wird, dass das nicht alle von seinen Problemen löst. Jesus wird ihm klar machen, dass eine Heilung, wenn er körperlich heil wird, dass ihn das zwar sicher glücklich macht und Freude macht, aber dass er noch in sich innen noch ein tieferes Problem hat. Und schau, ich sage das mit viel Vorsicht. Weil ich weiss nicht, wie es ist, gelähmt zu sein. Ich weiss nicht, wie es ist, wenn man eine chronische Krankheit hat. Und darum sage ich das mit viel Vorsicht, dass eine Heilung nur für eine gewisse Zeit glücklich macht. Aber Jesus zielt genau auf das ab. Und es sagt uns etwas, wenn wir so denken, zeigt uns das etwas aus über unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo das Äußerliche, das Körperliche fast wichtiger ist als der innerliche Zustand. Es ist uns als Menschen heutzutage fast wichtiger oder deutlich wichtiger, dass wir äußerlich, dass wir körperlich gesund sind und wir achten weniger auf unser Inneres, auf unsere Seele, auf unser Herz und schauen, was es dort vielleicht für Zerbruch und für Schäden und für Unheils gibt und was dort müsste in Ordnung kommen. Und was Jesus dem Mann will sagen, ist, schau, ich biete dir noch mehr an als nur körperliche Heilung. Ich biete dir an, dass die Beziehung zwischen dir und Gott wieder in Ordnung kann kommen. Ich biete dir Frieden mit Gott an. Ich biete dir Freundschaft mit Gott an. Ich biete dir an, dass die Beziehung wieder hergestellt ist. Und er will ihm die Kraft von der Vergebung klar machen. Und das ist gute Nachricht für den Mann. Das ist gute Nachricht für Hilfesuchende. Und vielleicht gehörst du auch zu dieser Gruppe der Hilfesuchenden. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast ein grosses Anliegen im Kopf. Du hast eine grosse Sache, wo du denkst, wenn Gott mir das heute erfüllen würde, dann wäre wirklich gut. Und da kann es alles Mögliche sein. Das kann sein körperliche Heilung, das kann sein eine Beziehung, die wieder in Ordnung kommen müsste. Das kann sein finanzielle Sicherheit oder dein Job oder was auch immer du dir vielleicht vorstellst und du dir denkst, wenn Gott das würde schenken, dann wäre alles gut. Aber Gott schaut auch in deinem Leben tiefer. Er sieht auch in dein Herz tiefer hinein. Und er weiß vielleicht, und er weiß, dass es da tief in dir innen noch etwas gibt, wo Beachtung braucht, wo Heilung braucht, wo Wiederherstellung braucht. Nämlich die Beziehung zu ihm. Die Beziehung zum Schöpfer von Himmel und Erde. Und er wünscht sich die tiefe Beziehung zu dir, die Freundschaft mit dir. Und da übrigens, glaube ich, auch liegt ein ganz tiefes Missverständnis, wenn Menschen enttäuscht sind davon, dass Gott ihre Gebete nicht erhört. Dass er die Wünsche, die wir haben, nicht erhört. Und das liegt nicht daran, dass das, was wir dafür beten, irgendwie schlecht wäre oder ungesund oder so. Sondern es kann sein, dass Gott im Moment noch etwas in dir innen, tiefer in dir innen bewirken will. Dass er vielleicht dran ist, dein Herz zu heilen. Dass er vielleicht in dir drin dran ist, deine Seele wiederherzustellen. Und das braucht Zeit. Und darum tut er dir vielleicht einen anderen Wunsch, den du hast, der mehr etwas Äußerliches betrifft, im Moment gerade nicht erfüllen. Weil Gott noch etwas Besseres vorhat im Moment. Das ist die gute Nachricht für die Hilfesuchenden. Dass Gott noch tiefer schaut. Dass Gott noch mehr schenken will, als du dir vielleicht im ersten Moment vorgestellt hast. Und die Geschichte ist ja da noch nicht fertig. Er redet nicht nur mit dem Mann. Es ist faszinierend in dieser Geschichte, wie Jesus so viele verschiedene Gruppen anspricht, in einer einzigen Begegnung. Weil dann hat es natürlich noch die zweite Gruppe. Und ich sage denen mal, das sind die Kritischen. Es heißt dann weiter, einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Was für eine gute Frage von Jesus. Warum geben der solche Gedanken Raum? Fragt er sie. Was ist leichter? Sagt er weiter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und da wird es so schön dargestellt in dem Film, oder? Der Moment, wo sich die Bewegung wieder anfängt, ermöglichen und der Mann aufsteht und heimgeht. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sind empört. Für sie ist nämlich klar gewesen, dass es nur einen Weg gibt, wie Gott wirkt, wie Gott Sünden vergibt. Nämlich, es hat für das einen Priester gebraucht, es hat für das Opfer gebraucht und es hat für das einen Tempel gebraucht. Das ist so gewesen, wie Gott das vorgeschrieben hat. Und für Pharisäer und Schriftgelehrte ist klar gewesen, Gott handelt so und Gott wird immer so handeln und so ist es und fertig. Und alles, was nicht so ist, kann nicht von Gott sein. Das muss Gotteslästerung sein. Vergeben kann ja nur Gott selber. Und wenn Jesus da sagt, ich vergebe dir, müsste er ja irgendeine Art Gott sein. Und diesen Gedanken hat man als guter Jude, als Pharisäer, schlicht nicht einmal denken. Also die religiösen Profis sind äußerst kritisch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Gott mal in anderen Bahnen handeln könnte, als er es bisher da hat. Ich weiß nicht, das ist uns noch nie passiert, oder? Wir sind immer offen fürs Wirken von Gott. Wir haben wahrscheinlich noch nie gedacht, Gott muss immer so handeln, wie wir es denken. Gut, Ironie off. Jesus war berühmt für die Fragen, die er gestellt hat. Und die Frage, die er da stellt, ist einfach genial. Er fragt nämlich, was ist leichter? Was ist leichter? Ist es leichter, einem zu sagen, deine Sünde vergeben, oder einem zu sagen, steh auf und gang, einem Gelähmten? Ich meine, euch könnt ihr jetzt da schon sagen, aber eben, es war ein Gelähmter. Und auf den ersten Blick ist die Antwort natürlich klar. Wort können alle sagen. Ich kann auch jemandem sagen, deine Sünden sind vergeben, und es ist nicht klar, ob das passiert ist oder nicht. Jesus hätte dem Mann können sagen, deine Sünden sind vergeben, und es ist nicht klar, ob es passiert. Aber wenn er würde sagen, steh auf und gang, und der Gelähmte könnte aufstehen und gehen, dann wäre das noch etwas anderes. Und Jesus sagt, ich mache den Teil vom Wunder, damit er auch versteht, dass der Teil vom Wunder mit der Vergebung auch real passiert ist. Das heisst, ich würde es so formulieren, so real wie die Heilung von einem körperlich Gelähmten ist, so real ist auch die Heilung von unserer Seele, wo Jesus uns durch Vergebung möchte schenken. Also versteht ihr den Punkt? So real wie eine körperliche Heilung, so real ist auch die Heilung von unserem Herzen, von unserem Inneren, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen. Weißt du, es kann sein, dass du nicht so sehr zu den Hilfesuchenden gehörst, sondern zu den Kritischen. Vielleicht bist du da und du denkst, ich habe doch mein Leben im Griff. Ich habe doch alles zusammen. Ich weiß doch, wie es läuft im Leben. Ich habe doch meine Planung. Ich habe doch meine Ziele. Und du fragst dich ernsthaft, hey, für was brauche ich eigentlich Vergebung von Jesus? Wenn Jesus kann froh sein, dass ich mich um ihn kümmere, oder? Aber wieso brauche ich? Wieso sollte ich Vergebung von Jesus brauchen? Ich weiß doch, wie es läuft im Leben. Und die Antwort auf die Frage wäre, so real wie Krankheiten sind, so real wie Krankheiten unseren Körper und unser Äußeres können befallen und wie wir können geschwächt werden und krank werden durch Krankheiten, so real ist es, dass in unserer Seele innen etwas kaputt ist. So real ist, dass unser Herz gebrochen ist, dass unsere Seele Wunden hat, dass unsere Seele Zeug abbekommen hat, Verletzungen abbekommen hat aus der Kindheit und Erwachsenenalter und so weiter. So real wie Krankheit im Äußeren, so real ist auch Krankheit in unserer Seele. Und das Faszinierende bei Jesus ist jetzt, dass er eine Vergebung anbietet, wo unser Inneres kann heil und gesund und ganz werden. Sogar wenn unser Äußeres krank bleibt, sogar wenn unser Äußeres mit dem Alter immer mehr zerfällt. Das ist die Vergebung, die Kraft der Vergebung, die Jesus auch den Kritischen anbieten möchte. Und das Interessante ist die Frage, was ist leichter? Da haben Theologen darauf hingewiesen, dass die Frage eigentlich bis am Schluss nicht ganz klar ist. Bis am Schluss nicht ganz geklärt ist. Was ist denn jetzt leichter? Ist es leichter, Sünden zu vergeben? Oder ist es leichter, jemanden zu heilen? Wenn es bei der Sündenvergebung eben um die Wiederherstellung von dieser Beziehung zwischen Menschen und Gott geht, wenn es um Freundschaft zwischen Mensch und Gott geht, dann ist tatsächlich die Sündenvergebung schwieriger gewesen für Jesus als das Wunder. Und die Frage, was ist leichter, wirft schon, oder beziehungsweise in dem Moment, wirft schon das Kreuz, den Schatten voraus auf das Leben von Jesus. Weil die Sündenvergebung hat Jesus dazu geführt, dass er ans Kreuz hat müssen. Die Wiederherstellung von dieser Beziehung zum Vater hat dazu geführt, dass Jesus ans Kreuz hat müssen. Es wäre ihm ein einfaches gewesen, Menschen einfach ihre Wünsche zu erfüllen. Das für sie zu tun, wo sie ihn darum gebeten haben. Aber weil es Jesus noch mehr gegangen ist, nämlich um die Versöhnung zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, darum war eigentlich die Sündenvergebung der schwerere Teil gewesen. Und wir sehen in dieser Geschichte schon das Dilemma, wo Jesus drinsteckt. Wie gesagt, er hätte wahrscheinlich noch häufiger und noch einfach und relativ einfach können den Leuten ihre Bitten erfüllen. Aber Jesus zeigt uns da, er ist nicht nur ein Wundertäter, sondern er ist eben der, der Mensch und Gott miteinander versöhnen will. Der Vergebung zwischen Gott und Menschen schaffen. Und Jesus, für Jesus war klar, Menschen brauchen keinen Weihnachtsmann. Sie brauchen nicht einfach nur den, der ihnen die Wünsche erfüllt, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen es. Sondern wir brauchen einen Retter. Und auch die Kritischen. Und auch die das Gefühl haben, sie haben ihr Leben völlig im Griff. Brauchen einen Retter. Auch sie, auch die Kritischen, auch du, wenn du dich vielleicht zu den Kritischen zählst, auch du brauchst die Kraft von der Vergebung, die Wiederherstellung, die Heilung von deinem Inneren. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und denen sage ich mal, das sind die Mutigen. Die dritte Gruppe, die kommt eigentlich ganz am Anfang von der Geschichte vor. Es heisst dort, oder, es hat vier Freunde gehabt, wo der Gelähmte zu Jesus gebracht hat. Und dort heisst es, als Jesus ihren Glauben sah. Und vielleicht gehörst du nicht so sehr zu den Hilfesuchenden. Du hast gar nicht so ein grosses Anliegen an Gott. Vielleicht gehörst du auch nicht so zu den Kritischen. Du weißt, dass du Jesus brauchst, auch wenn du dein Leben im Griff hast. Aber vielleicht gehörst du zu den Mutigen. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich darum bemühen, dass andere in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, irgendwie mit dem Jesus in Kontakt kommen. Du bemühst dich vielleicht schon seit Jahren um einen Freund, um einen Bekannten, um ein Familienmitglied und du wünschst dir nichts anderes und du wünschst dir so sehr, dass die Person mit Jesus in Kontakt kommt. Und manchmal kommst du dir vielleicht vor, wie die vier Freunde, die vor diesen vielen Leuten sie sind und das Gefühl haben, wir kommen nicht durch, wir haben keinen Weg zu Jesus hin. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist ja, dass die vier, oder wie viele das es gewesen sind, nicht aufgegeben haben. Dass sie einen Weg gesucht haben, dass sie jede Möglichkeit gesucht haben, den Gelähmten, den Freund zu Jesus zu bringen. Und was ich dir einfach sagen will, ist, dass Jesus das Bemühen sieht und er nennt das Glauben. Jesus sieht das Bemühen und er nennt es Glauben. Und wenn du dich vielleicht manchmal fragst, was ist eigentlich Glauben? Und wir haben die Tendenz, Glauben mit etwas Intellektuellem zu verbinden, etwas, was wir in unserem Kopf denken und für wahr halten. Und Jesus sieht da ihren Glauben und der Glaube äußert sich darin, dass sie sich bemüht für die Freunde, für den Freund und alles daran legen, dass der Freund irgendwie zu Jesus kommt. Und Jesus belohnt den Glauben. Jesus sieht den Glauben und Jesus belohnt den Glauben. Und wenn du zu diesen Mutigen gehörst und du bemühst dich vielleicht um jemanden und du hast es schon so oft probiert und du hast das Gefühl, das bringt nichts, du siehst nichts von deinen Bemühungen. Die Personen lassen sich vielleicht nicht zu Jesus bringen, sie lassen sich vielleicht nicht einladen. Es scheint, wie wenn alles zugestellt wäre. Dann möchte ich dir nochmal sagen, dich ermutigen und sagen, bleib dran. Bleib dran wie die Freunde. Weil Jesus sieht das und Jesus belohnt das. Und interessant ist ja, bei diesen Freunden, wo sie den Gelähmten runtergelassen haben, sind sie wahrscheinlich auch zuerst überrascht gewesen von dem, was Jesus macht. Für die Freunde war klar gewesen, was der Freund braucht, was der Gelähmte braucht. Es ist auch für die Freunde klar gewesen, der Gelähmte muss geheilt werden. Und Jesus, wie wir es gesehen haben, redet zuerst über die Sünde, redet zuerst über sein Innere und redet dann über das Äußerliche. Und wenn du dich vielleicht bemühst für jemanden, für einen Bekannten, für einen Freund von dir, für eine Freundin, dann sei nicht überrascht, wenn Jesus auch mit dieser Person anders vorgeht, als du dir vorstellst. Und du denkst vielleicht, deine Freundin braucht genau das oder das. Oder dein Kollege bräuchte genau das oder das. Und wenn er dann zu Jesus kommt, dann sieht Jesus vielleicht noch tiefer. Dann sieht Jesus vielleicht noch etwas anderes, was der Mensch zuerst braucht. Darum lass dich überraschen, lass auch du dich als ein Mutiger, einer, der sich für die anderen einsetzt, lass auch du dich überraschen von dieser Kraft der Vergebung, von dieser überraschenden Kraft der Vergebung. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir Menschen haben so die Tendenz, dass wir denken, ich weiß genau, was ich brauche im Leben. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was mir gut tut. Und mit diesen Wünschen und mit diesen Anliegen kommen wir dann auch zu Gott und erhoffen, dass er uns, dass er dann noch den Segen dazu gibt zu den Plänen, die wir schon zusammengestiftet haben. Jesus macht da eine radikale Aussage, eine herausfordernde Aussage in dieser Geschichte und ich würde sie so zusammenfassen. Jesus sagt eigentlich, unsere tiefste Sehnsucht im Leben kann nur durch die Vergebung von Gott gestillt werden. Also egal, was wir uns wünschen, egal, was wir uns erhoffen, kann nicht das in uns innen stillen, wo wir zutiefst innen in unserem Inneren brauchen. Und nochmal zur Erinnerung. Mit Vergebung meine ich nicht so sehr irgendwo die Absolution von moralischen Fehlern, sondern die Wiederherstellung von dieser Beziehung von uns zu unserem Schöpfer. Die Freundschaft, die Gott uns anbietet. Das nahe Zusammensein mit dem, der uns geschaffen hat. Das ist das Ziel von Vergebung. Um das geht es, wenn Jesus Vergebung anbietet, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Interessant ist, dass ja in vielen Kulturen Vergebung eigentlich eher als etwas Schwaches gilt. Die Person, die Menschen werden als durchsetzungsstark und als ja, als jemand, der das Ziel erreicht, angeschaut, wenn man eben nicht nachgibt, wenn man eben sich vielleicht nicht entschuldigt, wenn man nicht dem anderen den Vortritt lässt. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. Vergebung ist die viel stärkere Kraft als alles, wo wir uns versuchen, selber durchzusetzen, wo wir versuchen, auf ein Recht zu beharren, wo wir Rache üben wollen. Und Jesus zeigt in dieser Geschichte mit dem Gelähmten und auch mit seinem Tod am Kreuz etwas, was Tom Wright so zusammengefasst hat. Er hat mal gesagt, Vergebung ist die mächtigste Sache der Welt. Aber weil sie so kostspielig ist, ziehen wir es vor, uns mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben. Und kostspielig ist Vergebung für uns, weil wir müssen zulassen, dass Jesus nicht nur an unserem Äußeren handelt, sondern bis in unser Innerste, in unsere Seele, in unser Herz darf reinkommen und dort die Sachen ansprechen und in Ordnung bringen, die in unserem Innersten zerbrochen sind. Und darum ist Vergebung so kostspielig und so etwas, wo wir uns vielleicht eher nicht so dafür haben, weil wir es nicht so gern haben, wenn es um unser Innerste geht. Und die Frage, die ich dir einfach mitgeben will, an dem heutigen Tag ist, ob du das zulassen willst. Ob du die Kraft der Vergebung zulassen willst in deinem Leben. Und ich weiss nicht, wo du dich eher einordnen würdest an dem heutigen Morgen. Ob du zu den Hilfesuchenden gehörst. Ob du zu den Kritischen gehörst. Ob du zu den Mutigen gehörst. Aber Jesus will die Kraft der Vergebung in all unseren Leben wieder ganz neu reden und ihnen schenken und loslassen in unser Leben hinein. Und nachher in dieser Zeit, wo wir noch Gott anbeten wollen, will ich dich einfach einladen, dass du über das nachdenkst. Ob du die Vergebung ganz neu annehmen willst. Ob es etwas gibt in deinem Leben, wo du vielleicht vor Gott auch zurückhaltest, wo er dir nicht reinreden darf. Wo für dich klar ist, das ist mein Bereich, da entscheide ich drüber. Und Vergebung bedeutet, dass Jesus Herr sein darf über jeden Bereich in unserem Leben, dass er in jeden Bereich von unserem Leben hineinreden darf. Dass er in jeden Bereich von unserem Leben eine Beziehung hat zu uns. Und dass es nichts gibt, wo wir vor ihm verstecken, wo wir vor ihm verheimlichen, wo wir von ihm irgendwo verstecken. Und es gibt nachher auch die Möglichkeit, dass man für sich beten lassen kann. Es hat Leute hinten, die so einen Bettschau haben. Sie tun auch gerne mit euch beten, wenn du das vielleicht willst, auch im Gebet noch festmachen und die Vergebung annehmen. Aber lass die Gedanken nicht an dir vorbeigehen. Überleg dir, was der Heilige Geist vielleicht gerade zu dieser Vergebung dir wird dein Leben reinreden. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du tiefer siehst. Und dass du noch besser weißt, sogar als wir selber, was das wir nötig haben. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Mut gibst, dass wir das eingestehen und sagen, ja, wir wissen es so oft nicht, was in unserer Seele, was in unserem Innersten, was wir da brauchen. Und ich bitte dich, dass du gerade heute, Heilig Geist, wieder ganz neu Herzen aufmachst. Und dass du mit deiner liebevollen Kraft von der Vergebung in unsere Herzen kommst. Dass du heil machst, dass du gesund machst, was zerbrochen ist. Dass du dort, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen dich nicht, wir haben dich lieber draussen lassen, dass du wieder ganz neu in unsere Herzen kommst, in jeden Bereich von unserem Leben. Und dass du uns Vergebung schenkst und dass wir dürfen zu Menschen werden, die aus dieser Kraft von der Vergebung heraus leben dürfen.